Wenn unser Pastor hereinkommt in den Gottesdienstraum, dann ist die erste Frage, die ich ihm stelle, na, ist es geschliffen? Was denn? Ja, das Schwert. Dann grinst er mich an und sagt, aber sowas von. Naja, schauen wir mal. Schön hier zu sein. Und schön auch das hier zu sehen. Diesen Stern. Was für einen Namen trägt der eigentlich? Herrnhuter Stern. Aber woher wissen Sie das eigentlich, dass das ein Herrnhuter Stern ist? An den Losungen? Nee, da hängen keine Losungen dran. Ja, also Sie kennen ihn dadurch und ja, gut. Es dürfte ein bisschen mehr sein. Nein, 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 aber Sie sind nicht weit weg davon. Also, beim Herrnhuter Stern, es gibt jede Menge Nachbauten. Die kriegen Sie im Supermarkt und im Baumarkt und so weiter. Die kommen aus dem Land der großen Möglichkeiten. Ich meine nicht das im Westen, sondern das im Osten. Aber die unterscheiden sich vom Original. Ich verrate Ihnen nachher. Weniger Zacken? Könnte sein. Ich verrate es Ihnen nachher. Hat was mit unserer Predigt zu tun. Denn es geht nämlich darum, hinzuschauen und zu sehen, was ist das Original und was ist die Kopie. Ja? Und die Kopie, die sieht genauso nett aus. Die leuchtet genauso gut. Ganz viele unserer Nachbarn haben die Kopie. Die wissen das nur noch mal. Die denken, sie haben einen Herrnhuter. Nee, haben sie nicht. Also, im Zweifelsfall fragen sie einfach an Sachsen. Die sehen das so. Ja. Das ist schon mal richtig. Also, es ist richtig Arbeit, den zusammenzubauen. Gut. Ich glaube, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, wir leben in herausfordernden Zeiten. Gerade die letzten 3 Jahre haben es ja in sich gehabt. Ne? Vor 3 Jahren begannen die ersten Gerüchte von wegen, da kommt was auf uns zu aus dem fernen Osten, was wir fürchten müssen. Ja, und dann kam Corona über uns, eine weltweite Pandemie und fast genau vor zwei Jahren, gesellte sich noch ein Krieg dazu in Europa. Hat auch keiner mit gerechnet. Wir haben gedacht, das ist vorbei, dieses Thema in Europa. Wir sind zivilisiert, von wegen. Und jetzt seit Oktober ein Waffengang in Israel, im Gaza-Bereich. Und wir fragen uns, jedenfalls ich frage mich, sind diese Krisen eigentlich alle mit der Zeit unbeherrschbar? Worauf gehen wir denn hin? Wenn ich mir so die ganzen, so die bestimmte Machthaber anschaue, also da kann man ja wirklich Angst und Bange sein. Ja, da gibt es diesen Psychopathen auf der koreanischen Halbinsel. Ja, da gibt es dann, also ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, das sind ganz, ganz schlimme Persönlichkeiten, Narzissten, Machtmenschen, ja, Leute, die über Leichen gehen, um ihr Ziel zu erreichen. Hui, was kommt da auf uns zu? Für diesen Sonntag möchte ich ein Wort Jesu in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen stellen. Wir haben es gerade schon gehört. Ist auch Teil der Überschrift meiner Predigt. Es kommt aus der Endzeitrede von Jesus. Das heißt, Jesus äußert sich seinen Nachfolgern gegenüber über das, was in der näheren und in der fernen Zukunft zu erwarten sein wird. Und da sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So, ich möchte also mit Ihnen über diesen Text nachdenken und ich frage mich, wie ist das jetzt zu verstehen? Wie ist Jesus zu verstehen? Haben seine Worte nur den 12 Aposteln gegolten oder den 72 oder der Urgemeinde in Jerusalem, die ja dann ein paar Wochen später entstanden ist? nach Pfingsten, also diesen 3000 oder 5000 oder wie viel auch immer das gewesen sind. Oder ist das sogar noch heute relevant? Kann ja sein. Schauen wir zunächst einmal auf den historischen Zusammenhang, den zeitgeschichtlichen Zusammenhang. Das ist nämlich immer gut und wichtig, wenn man mal so einen Bibeltext sich anschaut und einfach mal die Situation, die da drumherum gewesen ist, betrachtet. Das Erste, er ist ein Fotomotiv, das viele, ich glaube die meisten von Ihnen kennen. Wer war schon mal in Israel? Okay, das sind noch einige. Dann kennen Sie, Sie kennen auf jeden Fall diesen Blick vom Ölberg rüber auf die Stadt. Und viele andere kennen das aus dem, also ein berühmtes Fotomotiv, mittendrin der Felsendom, ja, mit seiner goldenen Kuppel, thront er in dem Bereich, wo früher der Tempel gewesen ist. Ja. Der sogenannte Herodianische Tempel hat dort gestanden. Das wissen wir aus den Überlieferungen eines Historikers aus der Antike, ein Mann namens Flavius Josephus, der hat nämlich über die Zeit geschrieben. Und dieser Flavius Josephus teilt uns mit, das finden wir auch in der Bibel, aber es ist immer gut, das auch nochmal aus einer zweiten Perspektive zu hören, dass dieser Tempel etwas ganz und gar Außerordentliches gewesen ist. Ja, König Herodes hatte ihn errichten lassen in mehreren Jahrzehnten Bauzeit, und weil er, der Herodes, ihn errichtet hatte, deswegen wird er der Herodianische Tempel genannt. Das ist übrigens der gleiche Herodes, der in Bethlehem ziemlich Herzschmerzen verursacht hat, ja, der die Kinder damals, die kleinen Babys, die männlichen Babys, alle hat hinrichten lassen. Herodes war also einerseits ein rücksichtsloser Machtpolitiker, der es nicht ertragen konnte, dass da möglicherweise ein König geboren wird, der ihm den Thron streitig macht. Und andererseits war er ein Baumeister der Extraklasse. Ist interessant, so die Betrachtung der Welt auf der einen Seite und das Urteil Gottes auf der anderen Seite. Ganz spannend. Der Herodianische Tempel war nicht der erste Tempel gewesen. Es hatte bereits lange Jahre vorher an dieser Stelle einen Tempel gegeben. Etwa 1000 Jahre vorher hatte ein gewisser Salomo, der Sohn von David, ebenfalls einen Tempel errichten lassen, den Salomonischen Tempel. Der war aber dann zerstört worden. Nun, der Herodes hatte einen großen Teil seines Tempels aus weißem Marmor bauen lassen und mit Blattgold verziert. Und dementsprechend hat dieser Tempel geleuchtet. Vor allen Dingen in der aufgehenden und der untergehenden Sonne hat dieser Tempel gestrahlt. Das war etwas ganz Besonderes da. Das war ein atemberaubender Anblick gewesen. Und darauf beziehen sich die Jünger im Zusammenhang der Endzeitrede, die Jesus hält. Ja? Sie sagen, schau dir diesen Tempel an. Und dann schaut Jesus hin und dann wird er sehr traurig, weil er weiß, was mit diesem Tempel passieren wird. Dieser imposante Tempel, gedacht im damaligen Verständnis als Ausdruck der Größe und der Herrlichkeit Gottes, dieser Tempel war gleichzeitig so ein, ja, wie so, da hat jemand ein Exempel statuiert, ja, schaut mal hier in der Antike, wir sind eine Sehenswürdigkeit der Extraklasse. Und ausgerechnet dieses Bauwerk, von dem heißt es, es wird die Zeit kommen, in der von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Lukas 21, Vers 6. Mit anderen Worten, diesen Tempel und die Stadt wird über diesen Tempel und die Stadt wird eine schreckliche Katastrophe hereinbrechen. Nun, wir wissen als geschichtskundige Deutsche, dass im Jahr 70 nach Christus ein gewisser Titus, war damals römischer Feldherr, später war er Kaiser, Jerusalem belagert hat und völlig zerstört hat. Das ist derart schrecklich gewesen, dass man muss sich das mal so vorstellen. Die Stadt Frankfurt mit den umliegenden Städten, also etwa 1,1 Millionen Menschen, also wenn man so Speckgürtel und alles so noch dazu nimmt, all diese Menschen waren innerhalb der Stadtmauern von Jerusalem, außenrum die Römer. Und bis auf 97.000 sind 1,1 Millionen Menschen umgekommen. Furchtbar, schrecklich, eine der schlimmsten Katastrophen der Menschheit. Ja, dagegen ist Hiroshima nichts. Ja, da waren 10-mal so viele Menschen, sind da umgekommen. Also ein Schreckensszenario gigantischen Ausmaßes. 97.000 Menschen haben überlebt und die mussten in die Verbannung ziehen. Die wurden als Sklaven verkauft. Diese furchtbare Tragödie hat Jesus vorhergesagt. Und Sie können sich vorstellen, wie entsetzt die Jünger gewesen sind. Da saßen sie auf dem Ölberg und schauten rüber auf dieses prachtvolle Gebäude, auf diese wunderschöne Stadt. Und Jesus sagt ihnen, das wird alles kaputt sein. Und dann erinnerten sie sich, Mensch, das gab es doch schon mal. 600 Jahre zuvor hatte ein gewisser Nebukadnezar, babylonischer Herrscher, damals Jerusalem belagert und ebenfalls zerstört, den Salomonischen Tempel damals niedergerissen. Viele, viele, viele Tausende waren in die Verbannung nach Babylon verschleppt worden. Das war ein Gericht Gottes gewesen, lange Zeit vorher angekündigt. Und wieder kündigt Jesus etwas an. Er gibt noch weitere Hinweise auf das, was zu erwarten ist. Er spricht von Kriegen und von Unruhen, von Hungersnöten und Seuchen. Und in Vers 12, Kapitel 21 lese ich, aber vor diesem allem werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das ist eingetroffen. Genauso, wie Jesus das gesagt hat. Schon wenige Wochen später begann es. In den Jahren und Jahrzehnten nach dieser Endzeitrede wurden die Nachfolger von Jesus tatsächlich um seines Namens willen verfolgt. Und zwar brutal verfolgt. Einer der gefürchtetsten Feinde war ein gewisser Saulus von Tarsus. Wir kennen ihn als Paulus, als Apostel Paulus. Mit Nachdruck und großer Härte spürte er die Christen überall in Israel und darüber hinaus in den Nachbarstaaten auf und sorgte dafür, dass sie wegen ihres Glaubens ins Gefängnis geworfen wurden. Und später dann hat Jesus selbst gesagt, Schluss damit, jetzt lernen wir uns beide kennen. Und dann kam es zu dieser Offenbarung, zu dieser Begegnung von diesem Saulus von Tarsus vor der Stadt von Damaskus und das hat sein Leben völlig verändert, umgedreht. Und so wurde aus diesem Verfolger und Schlechter der Christen einer der radikalsten und glühendsten Anhänger von Jesus Christus. Wunderbar. Aber die Endzeitrede hat noch eine weitere Dimension. Jesus sagt, das betrifft nicht nur die Gegenwart, sondern auch die ferne Zukunft. Und das macht sein Wort jetzt aktuell für uns. Also wir sehen auf der einen Seite, da ist tatsächlich etwas passiert, was Jesus angekündigt hat, aber gleichzeitig kommen da noch Dinge auf uns zu. Und das kann jetzt einen unruhig machen. Weil wenn man weiß, was der Titus angerichtet hat und was der Saulus gemacht hat und verschiedene andere, dann kann das unangenehm werden. Ja? Dann denkt man sich, ach du lieber Schreck, steht mir das vielleicht auch bevor? Jesus sagt, dass Leute auftreten werden, die den Anspruch erheben, im Namen Jesu zu kommen. Vers 8, Jesus sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Dann sagt Jesus, lauft ihnen nicht nach. Ja? Denkt an den Stern. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Jesus fordert seine Jünger auf, wachsam zu sein. Er beruhigt seine Jünger mit Blick auf andere Ereignisse. Er sagt, ich zitiere die Verse 9 bis 11, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Und dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen und werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Und wenn das passiert, dann sollen wir aufschauen, denn unsere Erlösung naht. Das ist der Zusammenhang. Nun, zwei Beispiele, die mir helfen, das zu verstehen. Ich sprach ja vorhin davon, dass ich ehrenamtlich für MAF Deutschland mich engagiere. Ich bin da im Vorstand mit dabei und ich weiß aus der eigenen Erfahrung heraus, dass man MAF-Flugzeuge lange, bevor man sie am Horizont sieht, hören kann. Das ist so. Vor allen Dingen, wenn du im Urwald bist, da zwitschern Vögel, da gibt es andere Geräusche. Und wenn dann dieses Röhren der Turbinen zu hören ist, dann weiß ich, bald ist es soweit. Ja, dann weiß ich, es ist höchste Zeit, die Landebahn zu räumen, denn gleich wird das Flugzeug eintreffen. Und bei uns ist das so, wir machen einen sogenannten Gegenanflug, das heißt, machen eine Platzrunde, dann wissen die alle, jetzt sind wir gleich soweit und das ist jetzt der Moment, nochmal klar Schiff zu machen und dann kommt das Flugzeug runter. Für die Einwohner in dem nahegelegenen Dorf ist das Röhren der Turbinen natürlich das Signal, Leute, Action. Alles stehen und liegen lassen und schnell zum Landestreifen eilen, denn so ein Flugzeug kommt nur ganz selten vorbei und das ist ein besonderes Ereignis. Zweites Beispiel. Asunción, Chaco, Paraguay. Im Nordwesten der Hauptstadt Asunción liegt ein Gebiet, das man Chaco nennt. Das ist ein Landstrich, der meist von mennonitischen Siedlern bewohnt wird. Und ich habe dort erlebt, dass Indios Plattdeutsch reden können. Ja, das ist schon ein Phänomen. Ja? Da fährst du da durch die Gegend, dann kommst du an deutschen Ortsnamen vorbei. Ja? Neuland, Karlsruhe, Blumenau und so weiter und so fort. Mitten im Nirgendwo hat man plötzlich das Gefühl, man ist irgendwie in Deutschland. Irgendwie. Ne? Also da ist dann schon eine Ton-Bildschere, weil das ist nicht so richtig Deutschland. Das ist Urwald, beziehungsweise ja, so der Übergang von der Savanne zum Urwald. Vor einiger Zeit ist dort eine neue Straße gebaut worden. Früher war das ein ziemliches Drama, in Chaco zu kommen. Und jetzt haben die eine neue Straße gebaut. Und wie das halt so ist, die haben einfach kerzengerade gebaut. Da gibt es eine Strecke, die ist 67 Kilometer kerzengerade. Hat einen Vorteil. Schauen Sie morgens aus dem Fenster, wer mittags zum Essen kommt. Ja, ganz weit, gerade unvorstellbare 67 Kilometer. Wir sind auf dieser Straße gefahren, um nach Philadelphia zu kommen. Und da habe ich etwas erlebt. In der Ferne sah ich plötzlich diesen schwarzen kleinen Punkt. Der wurde lange Zeit nicht größer. Aber ungefähr 10, 12 Minuten später raste ein riesiger LKW mit zwei Anhängern voll beladen mit Rindern an uns vorbei. Das war dieser kleine Punkt gewesen. 67 Kilometer da hinten. Wir fuhren diese Richtung, der kam in unsere Richtung entgegen. Er war auf dem Weg in die Hauptstadt, wir auf dem Weg ins Nirvana. Ich habe diesen LKW kommen sehen. Ja? Lange Zeit nicht mehr als ein Punkt. Weit weg, habt doch viel Zeit. Und plötzlich Plötzlich war er da. Unübersehbar groß und sehr laut. Und eine riesige Wolke ruß hinter ihm. Diese beiden Beispiele finde ich eigentlich ganz schön, um zu verstehen, worum es Jesus geht. Meine Aufgabe ist es, mit wachen Sinnen durchs Leben zu gehen. Es geht nicht darum, dass ich mir ständig Sorgen mache um dieses Weltereignis oder jenes, dass ich beginne, die Dinge so zu interpretieren. Ja, überhaupt nicht. So wie ich die Ankunft des Flugzeugs nicht beschleunigen kann und auch die Vorbeifahrt des LKWs nicht beschleunigen kann, ja, so habe ich keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Aber ich kann mich vorbereiten. Ich kann etwas unternehmen. Ich kann auch von der Straße gehen. Das hilft. Wer an einer Landepiste im Busch steht, kann dafür sorgen, dass keine Hindernisse auf der Rollbahn rumliegen. Ja, vom letzten Tropensturm beispielsweise herumliegende Äste, die können gefährlich werden bei der Landung. Ja, oder Furchen, die durch Sturzregen entstanden sind, die müssen ausgebessert werden. Das ist etwas, was ich im Vorfeld tun kann. Ja. Aber wann das Flugzeug kommt, darauf habe ich keinen Einfluss. Unser Pilot Matthias Glas, kommt aus Karlsruhe, ist neulich mit seiner Cessna Caravan zu einem Notruf, Rettungsflug aufgebrochen. Es war eine Landebahn, die problematisch war. Er bekam eine Ausnahmegenehmigung und die hat es in sich. Er ist gelandet, um einen schwerkranken Passagier aufzunehmen und ist eingesunken mit seinem Flugzeug. Das ist dann schon ernst, ja, wenn man so mit so einem Flugzeug mitten im Nirgendwo einsackt. Das eine Landefahrwerk war dann komplett eben eingesackt. Dann ist die Frage, ist noch das Ganze stabil und integer, die Struktur, wie komme ich überhaupt wieder raus? Ja? Und er musste also Hilfe bekommen. Per Hubschrauber am nächsten Tag kamen dann Leute, um nach dem Flugzeug zu schauen, kann man damit auch wirklich noch fliegen? Kann man dann vor allen Dingen dann in der Hauptstadt landen, wenn das Fahrwerk vielleicht nur noch ganz locker ist? Ne? Denn auf zwei Rädern zu landen, das empfehle ich nicht. Also Landebahn pflegen, das muss sein. Ja, das gehört dazu. Und für die Autofahrer im Chaco rechts bleiben. Ja, auch das hilft für die sichere Passage des LKWs. Und so stelle ich mir die Frage als Christ, wie kann ich mich verhalten? Ja, einerseits ist mir bewusst, dass ich auf die Zeichen der Zeit zu achten habe. Auf der anderen Seite mache ich mich nicht verrückt. Und da habe ich jetzt zwei Anregungen und jetzt kommen wir zum Stern. Das ist der Herrnhuter Stern und es ist tatsächlich ein Herrnhuter Stern, das kann man an der Form erkennen. Es gibt nämlich etwas, was diesen Stern unterscheidet. Der ist ja geschützt, ja, den kann man nicht so einfach nachbauen. Das heißt, die Nachbauten sehen etwas, die sehen verblüffend ähnlich aus, aber sie sind nicht das Gleiche. Und zwar der Boden der Dreiecke, die meisten dieser Dreiecke haben einen rechteckigen Boden, ja, wie eine zu spitze Pyramide. Aber 8 dieser Zacken, nur 8, haben eine dreieckige Basis. Und das ist der Erkennungsunterschied. Also wenn ich hingucke, dann muss ich dann schon genau hinschauen, dann kann ich erkennen, ist das ein echter oder ist das nicht echter? Ja? Also es kommt auf die Strahlen auf an und auf die Basis dieser Strahlen. Es gibt also nur 8 Zacken, die eben Dreiecke sind. So, was heißt denn das jetzt? Das Erste, was ich tun kann, ist im Wort Gottes gegründet sein. Wer die Botschaft der Bibel nicht nur oberflächlich kennt, ja, sondern sich bewusst mit ihr auseinandersetzt, der oder die werden keine Probleme haben, theologische Irrlichter zu erkennen. Genauso wie jemand, der genau hinschaut, weiß, das ist ein Original oder das ist ein Fake. Ja? Die verkaufen mir hier zwar angeblich ein Original, aber ich sehe es, das ist nicht das Original. Und genauso ist es mit der Heiligen Schrift. Wenn ich gegründet bin in der Heiligen Schrift, wenn ich genau hinschaue, wenn ich vertraut bin mit dem, was die Bibel mir sagt, was die Bibel atmet, dann habe ich kein Problem damit, die theologischen Irrlichter unserer Zeit zu entlarven. Das ist ein Thema. Ich nehme mal ein Beispiel raus, das wir Deutsche erlebt haben, spätestens seit dem Dritten Reich. Ja, damals wurden Menschen in unserem Land durch eine widergöttliche Ideologie verführt. Das politische Chaos und die trostlose wirtschaftliche Situation im Nachgang des Ersten Weltkriegs haben auch Christen empfänglich gemacht für eine Botschaft, die scheinbar Recht und Ordnung versprach, in Wirklichkeit aber Hass, Tod und Zerstörung mit sich brachte. Ich werde nie vergessen, wie meine hochbetagte Mutter mir betroffen gestanden hat, dass sie sich daran erinnerte, dass in ihrer landeskirchlichen Gemeinschaft in Bad Windsheim, wo sie damals als 10-jähriges Mädchen mit ihrer Familie den Gottesdienst besuchte, wo man dort für die Bewahrung des Führers anlässlich des Hitler-Attentats durch Stauffenberg gedankt hat. So verführt waren die Menschen gewesen. Ja? Das ist schon schlimm, das muss man schon sagen. Ja? Damit wir uns nicht missverstehen, ich mache niemandem irgendwelche Vorwürfe. Ja? Meine Mutter auch nicht. Warum sollte ich denn auch? Ich weiß ja, Verführung ist etwas ganz Reales. Jeder von uns, jeder, steht in der Gefahr, verführt zu werden. Der Apostel Paulus kündigt den Christen, er warnt sie in Korinth eindrücklich vor falschen Aposteln. Er nennt sie betrügerische Menschen, die sich als Apostel Christi ausgeben, sich verstellen, und dann schreibt er, das ist ja auch kein Wunder, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 13 und 14. Ist kein Wunder, denn Satan selbst verstellt sich als ein Engel des Lichts. Ja, der tut so, als sei er das Original. Ist aber nur Fake. Immer an den Herrn unter Stern denken. Ja? Sieht so aus, als ob, ist es aber nicht. Um das zu beurteilen, was nun Fake ist auf der einen Seite und was das Original ist auf der anderen Seite, was um uns herum geschieht und was wichtig ist, um das alles zu beurteilen, ist es notwendig, mit der Heiligen Schrift vertraut zu sein. Und darin erkenne ich das Wesen von Jesus Christus. Und deswegen möchte ich jedem von euch und von Ihnen Mut machen, nicht nur so diesen morgens so Losung und Lehrtext so ganz schnell wie so zwei Tabletten reinzuwerfen und dann war es das, sondern auch mal die Passagen, die empfohlen werden im Losungsheftchen, auch die zu lesen, den Zusammenhang zu kennen, zu verstehen, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, darin zu leben. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes hat nämlich noch einen weiteren Vorteil. Sie zeigt mir, dass Gottes Maßstäbe nicht unbedingt dem entsprechen, was man für richtig oder angemessen hält. Manchmal ist die Bibel sehr viel radikaler, sehr viel klarer in ihrer Haltung, manchmal sogar unangenehm. Ein zweites. Kann es sein, dass ich die Wiederkunft Jesu verpasse? Das war damals so eine Frage. Und da ist Jesus ganz klar. Der sagt, niemand braucht Sorge zu haben, dass er die Wiederkunft von Jesus verpassen wird. Vielleicht fragen Sie sich, wieso ich mir da so sicher bin. Naja, in Matthäus 24 lese ich in den Versen 29 bis 31 folgende Worte. Also Matthäus 24, Sie haben ja alle Ihre Bibeln dabei, können Sie gerne mitlesen. Nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Also da ist richtig Action. Ja? Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden und von den Enden des Himmels, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also, was da abgeht, das kriegen alle mit. Jeder. Ob sie Lust drauf haben oder nicht, ob sie Zeit dafür haben oder nicht, ob sie daran geglaubt haben oder nicht, sie kriegen es mit. Wenn Jesus kommt, meine Güte, dann ist was los. Das wird in aller Öffentlichkeit geschehen. Es wird dann ganz klar sein, dass Jesus zurückgekehrt ist. Und deswegen braucht es eben nicht Menschen, die sagen, hör mal zu, der Herr Jesus ist wiedergekommen, der ist da und da. Oder dort da drüben, ja, oder irgendwo anders. Jesus sagt, nee, das ist ganz öffentlich. Das ist wirklich für jeden. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir uns unbändig freuen können, weil unsere Hoffnung sich endlich erfüllt hat. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Schock ist. Ja? Für den einen oder anderen ist es vielleicht sogar ein Schock, weil die Wiederkunft Jesu das Letzte ist, womit sie gerechnet haben. Ja? Oder weil sie vielleicht die Wiederkunft Jesu zu einem Märchen erklärt haben, ja? So in die Märchenwelt verbannt haben. Das kann also tatsächlich auch ein Schock sein. Wie auch immer, das Erlebnis, niemand wird dieses Ereignis verpassen und schon gar nicht jene. Und ich denke, da sind sie alle mit dabei, die Jesus als ihren Herrn und Heiland nennen und ihn lieben und sich auf ihn freuen. Da bin ich mir absolut sicher. Ich komme zum Ende. Wir leben in schwierigen Zeiten. Ja, wir haben Anlass, berechtigten Anlass zur Sorge. Um uns herum türmen sich gigantische Herausforderungen. Es steht in der Tat schlecht um den Frieden in der Welt. Und wir haben auch berechtigten Anlass zur Sorge wegen der Umwelt. Das ist so. Wobei, wenn Jesus tatsächlich noch ein tausendjähriges Reich hier aufbaut, dann ist hier noch für tausend Jahre Klima. Muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Also von daher kein Alarmismus, aber es ist schon ernst. Also da kommt, ist schon einiges, was momentan da schwierig ist. Die Extremwetterverhältnisse oder Ereignisse sind tatsächlich häufig geworden, immer häufiger. Das kann Angst machen. Aber wenn das Original auftritt, wenn all diese Dinge passieren, dann ist es gut daran, sich daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Wenn das alles anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, Herr, komm wieder. Wir bitten dich.